Laura oder?
Schreiben als Reaktion. Wir sind Publizistinnen der ersten Stunde. Anida ist 10, ich bin 9. Monatlich bringen wir eine Zeitschrift heraus. Die Auflage ist klein. Sie beträgt genau 2. Wir arbeiten im Akkord. Die optimale Faltung haben wir inzwischen heraus. Wir verwenden 8 Blatt, gebunden mit echtem Wollfaden. Die Farbe ist beliebig. Es ist unwichtig, der Zufall soll sie bestimmen. Es wird in Druckbuchstaben geschrieben, vorrangig in Grün. Hier ist Farbwahl wichtig. Abweichungen werden vor dem Hintergrund ihrer philosophischen Bedeutung ausdiskutiert. Wir arbeiten mit den unterschiedlichsten Bildlieferanten: Spiegel, Brigitte, Gala und vor allem Bravo. Es gibt auch Werbung, die Slogans produzieren wir selbst. Wir bedienen uns nur großer Themen, Weltnachrichten und vor allem Stars und Sternchen. Manchmal gibt es Gastbeiträge. Wer Interesse hat, einen zu schreiben, kann sich bei uns melden. Wer uns nicht erreicht, kann Anida eine Nachricht hinterlassen. Bei ihr zu Hause gibt es einen Anrufbeantworter.
Ich erinnere mich an einen grünen Gehhaarfüller. Ich erinnere mich an die Tintenpatronen, die auf eine zarte Weise einrasteten, so zart, dass ich nicht immer sicher war, ob es wirklich dazu gekommen war oder ob eine üble Tintenschmiererei drohte. Ich erinnere mich an das winzige Kügelchen, das das Auslaufen der Patrone bis zu diesem Einrasten verhinderte und wie wir es manchmal aus der leeren Patrone entfernten, um es nahezu geräuschlos und für die Lehrer unsichtbar über den Tisch rollen zu lassen. Ich erinnere mich an Tintenkiller und dass ich sie nie besaß oder verwendete oder zu umständlich fand oder nicht benutzen durfte, ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich an neue, an perfekt ausgestattete Mäppchen. Ich erinnere mich, dass der Anblick, der Besitz eines neuen, eines schon seit Wochen, vielleicht Monaten begehrten Schulmäppchens mir kurzfristig die Gewissheit vermittelte, dass alles gut werden würde. Ich erinnere mich an neue Schulhefte, die es zu Beginn eines jeden Schuljahres gab und von denen eine ähnlich verheißungsvolle Zukunftszuversicht ausging. Ich erinnere mich an die Überzeugung, dass ich alles ordentlich und schön und am dafür vorgesehenen Ort erledigen würde, dass ich ein anderer Mensch werden würde, dass ich eine neue Chance erhielt.
Im lilafarbenen Zimmer steht das Klavier. Direkt unter der Klaviatur habe ich Platz zum Sitzen. Manchmal versuche ich, gegen die Saiten klopfend oder mit dem Fingernagel über ihre feine Riffelung fahrend, ihnen Töne zu entlocken. Eigentlich sind Klaviere an dieser Stelle mit einer Holzplatte besetzt. Dieses aber ist offen, sein Bauch nicht geschützt. Wie ein geduldiges, altes Haustier erträgt es die Spielereien an ihm, ohne je Schaden zu nehmen. Wenn der Klavierstimmer kommt, werden die Notenbücher beiseite geräumt und der obere Teil des Klaviers geöffnet. Außen ist es schwarz wie die Nacht, innen aus hellem, sauberem Holz. Da stehen die Holzklöppel, in Reih und Glied. Sie können aus den Saiten Töne schlagen, wie es meinen Fingern unten am Bauch nie gelingen will. Wenn das Klavier so geöffnet dasteht, ist es, als ob etwas ganz Intimes freigelegt ist. Und immer habe ich Angst, dass die Teile am Ende nicht wieder zusammengefügt werden können. Ist der Stimmer weg, setze ich mich auf den Hocker mit dem lindgrünen Samtbezug. Die Noten vor mir stehen als kleine Figuren auf dem Papier und erzählen Geschichten, klettern auf und ab, stehen dicht zusammen, gehen wieder auseinander. Meine Finger folgen den Geschichten und an die Saiten, die Klöppel, den offenen Bauch, denke ich gar nicht mehr.
Ich besitze ein E-Piano. Es stammt aus der Zeit, als ich einer kranken Tante wegen sehr viel Zeit zu Hause verbrachte. Oder hatte ich meine kranke Tante zu mir geholt, um mich mit gutem Gewissen zu Hause auf dem Ofen verkriechen zu können? So kommt es mir heute vor, als hätte ich Jahre auf dem Ofen verbracht. Wie der starke Vanya aus dem Märchen, der zunächst ein sehr, sehr fauler Vanya ist. 7 Jahre darf er nicht reden und nur Sonnenblumenkerne essen und muss warten, bis er stark genug ist, um die Decke anzuheben. Ich kaufte in diesen Jahren des Rückzugs nicht nur ein E-Piano, sondern auch ein Premiere-Abo, und immer wenn Werder Bremen auswärts spielte, kamen viele Freundinnen und Freunde und wir legten meiner Tante einen grün-weißen Schal um und sie lachte und setzte sich mitten zwischen die jungen Leute und freute sich, dass endlich mal richtig was los war. Ich brauchte dann sogar noch ein Jahr länger als Vanya, bis ich stark genug war, die Decke anzuheben.
Jede Bettdecke hat ein Eigenleben. Im Laufe der Nacht bewegt sie sich zunächst synchron zu den Bewegungen des Schlafenden, bis sie schließlich aus dem Takt gerät. Nach einer gewissen Zeit dann deckt sie, in sich verdreht und verknotet, den Körper nicht mehr richtig zu. Oft schaut ein Fuß oder Knie heraus und wird kalt. Dann hat man, heißt es, einen Wolf in der Decke. Einen, der aus den Wäldern gekommen ist, von denen man träumt, vor dem man keine Angst haben muss. Er schaut nur gelegentlich bei seinen Streifzügen vorbei, um Hallo zu sagen, bevor er zurück ins Dunkel verschwindet. Denn unter jeder Bettdecke ist es dunkel. So dunkel, dass ich früher mit beiden Händen die Kamera unter die Daunendecke steckte, wenn sich in ihr ein Film befand, der kein Licht abbekommen durfte, sich aber mal wieder verhakt hatte. Ich löste noch Gefühl den Schließmechanismus. An den Seiten der Decke gab ich penibel darauf Acht, dass kein Quäntchen Licht zum Film vordringen konnte. Diese Macht des Lichtes erscheint mir auch heute ungeheuerlich. Nur ein kurzer Moment, ein unbedachtes Öffnen der Klappe, sei es einen Spalt breit oder für Sekundenbruchteile, und schon sind alle Bilder, die man bis dahin auf diesen Film gebannt hat, restlos zerstört. Als ob eine mit Farbtupfen besetzte Leinwand in einer unaufhaltsamen Flut aus flüssiger Farbe ertränkt wird. Nach einer solchen Operation unter der Decke war ich mir nie sicher, ob nicht doch Licht an meinen Film hatte dringen können. Nie, bis ich die entwickelten Negative beim Drogeriemarkt abholte.
In diesem Sommer habe ich einen Jungen am Strand gesehen, der mir nicht aus dem Kopf geht. Ich glaube, dass er nicht älter als 8 Jahre alt war, höchstens 10. Ich weiß nicht, warum ich mir so sicher bin, dass die schwere große Kamera, die er mit sich trug, ihm gehörte, dass er sie sich nicht von seiner Mutter oder wem auch immer ausgeliehen hatte. Ich weiß auch nicht, warum ich mir so sicher bin, dass er damit umzugehen wusste. In der ganzen Zeit, die ich ihn beobachtete, machte er nicht ein einziges Foto. Um ihn herum wurden Handys gezückt, Stative aufgebaut und in immer neue Positionen gebracht, posierten Menschen offen oder verstohlen, fand eine große Knipserei statt, weil die Sonne sich anschickte, im Meer zu versinken. Und dieser Junge mit seiner großen Kamera ging ruhigen Schrittes umher, hielt Ausschau, ging weiter und ich werde die Frage nicht los, ob er nicht noch viel zu klein, viel zu jung war für diesen distanzierten Fotografenblick.